Rockantenne. Heimatklänge.
Ein weiteres Rockantenne-Video-Interview. Ja, die Zeit hat's ja möglich gemacht. Hallo, der Rockboss hier, Guy Frenkel. Und heute, ja, mit einer der Stimmen des Rocks und des Projektleiters. Ach, es gibt so viel zu erzählen. Lieber Leslie, ich sag einfach mal Hallo. Leslie Mandoki im Rockantenne-Interview.
Ach, es ist so wunderbar, dass ich mit euch, vor allem mit dir sein kann, also mit der Chef sprechen kann. Also das ist sozusagen, das ist ein Traum für jeder Rockfan und jeder Rockmusiker. Also ich grüße euch ganz, ganz herzlich in dieses schwermütiges Jahr, was jetzt am Ende zu rast. Und lasst uns alle hoffen miteinander, dass wir musikalisch ein frisches neues Jahr, der vielleicht friedenbringend begleiten können und dass diese aus dem Anker geflogene Welt, der in diese Schwermut, der so momentan auf der Schulter trägt, wieder sich ein bisschen einigermaßen einrenken wird.
Das hoffen wir alle. Und speziell bei euch steht ja, oder bei dir steht ja nächstes Jahr viel Tolles an. Aber bevor wir über 2023 und die magische Zahl 30 und 40 sprechen, wollte ich trotzdem noch mal wissen, weil du bist ja ein Mensch und man merkt es schon, der nicht nur eine Stimme für die Musik hat, sondern auch eine Stimme für die Gesellschaft. Möchte ich von dir wissen, lieber Leslie, in diesem krisengebeutelten Jahr 22, das uns ja alle viel abverlangt hat, das uns allen viel abverlangt hat, was war denn dein Highlight? Was war der schöne Moment für dich 22?
Also der schönste Moment, der war für mich im Studio, wenn wir alle zusammenkommen und ein neues Album arbeiten und das ist so unter uns Musiker ist es so eine beeindruckende und wirklich sehr lebhafte Wertegemeinschaft. Das ist so schön, wenn einfach wirklich die Menschlichkeit im Vordergrund steht und die Musik und auch der Demut und der Respekt für unser Publikum. Und wenn hier die Räume im Studio, was ihr jetzt auch seht, also ich bin ja am Mischpult sozusagen und dahinter ist der Aufnahmeraum, mit so viel Liebe zur Musik und so viel Respekt für unser Publikum, der Raum füllt, das ist für mich das Schönste. Und da gibt es noch einen weiteren schönsten Moment. Wir haben nach der Covid sehr lange nicht spielen können und sämtliche Termine sind in der Kalender durcheinander gegangen. Furchtbar so in Amerika der Tour, weil so und so viele Konzerthäuser und Veranstalter sind ausgeschieden sozusagen, also in ganze Welt. Und unsere Kino-Tour ist natürlich immer noch in der Luft und vieles mehr. Aber die Konzerte, die wir spielen dürften, die waren natürlich wahnsinnig. Also wir haben das noch nie so wie jetzt gespürt, wie wichtig das für uns ist, auf der Bühne zu stehen. Also das ist nicht nur ein Teil unseres Lebens, sondern dieses Vertrauen vom Publikum zu bekommen, dass sie billig unsere Musik in ihr Herzen lassen und dann sie mit ihrem Herzschlag uns bereichern, wenn wir auf der Bühne stehen. Das war wahnsinnig interessant, wahnsinnig spannend und erfüllt mich mit respektvoller, ehrenvoller Weg, dass wir das machen dürfen. Und ich könnte eigentlich jeden Einzelnen jetzt Danke sagen nach der Covid, dass sie uns ja auf die Hände tragen.
Ist man, muss ich jetzt so ganz menschlich fragen, ist man nach so vielen Jahrzehnten und als Profi tatsächlich immer noch aufgeregt, wenn es dann live on stage geht? Spürst du da immer noch dieses Kribbeln, dass du sagst, oh wow, ja, jetzt, das ist was anderes als im Studio?
Ich würde das nicht aufgeregt beschreiben, sondern als gerührt, berührt vom Publikum. Also, dass diese Begegnung jetzt ansteht. Also, das ist, Lampenfieber impliziert das so, dass wir irgendwie an Angst haben von was vor uns liegt. Aber das ist unfassbare Freude. Das ist so, wenn man etwas fuchsnämlich werden darf, das ist Spielgeilheit. Also, diese, das, was, dass wir sagen, jetzt will ich raus. Und da sind draußen 30.000 Leute und die warten auf uns. Und wie schön, dass sie jetzt zu gekommen sind und das ist diese unglaubliche Vorfreude drauf und das ist so ein unfassbarer Adrenalinüberschuss, was einen übermannt. Also ich hatte nie Angst, sondern das kribbelt in dem Sinne, dass ja, lass uns und weiß nicht, wie viele Zugaben dann und dann so die ganze Rotmanager und alles stehen schon der Veranstalter, also jetzt hätte wir schon 7 Zugaben, wollt ihr nicht mal aufhören und das Publikum steht immer noch und das Standing Ovation, da willst du einfach, also nach 4,5 Stunden ein Konzert, einfach, es ist der schlimmste Moment, wenn wir wieder runterkommen müssen von der Bühne. Also nein, also wir lieben das. Also das ist großartig.
Vollblutmusiker nach wie vor. Und ich habe es ja eingangs gesagt, wir müssen oder wir wollen heute über das kommende Jahr sprechen und die Zahl 30 und 40, nämlich 40 Jahre Red Rock und 30 Jahre Mandokis Soulmate. Lass uns als erstes über die 40 sprechen. Red Rock ist ja auch, Entschuldigung?
Ja, ja, das ist ein wirklich sehr, sehr bemerkenswerter Moment, weil wirklich jetzt im Januar, jetzt vor 40 Jahren, haben wir das Großstudio eröffnet. Und warum? Weil wir frei sein wollten von jeglicher Einschränkung von Plattenfirmen. Wir haben gesagt, Kunst muss diesen Freiraum haben und das nie wieder wird irgendjemand mir das von der Plattenfirma sagen, so und so muss es werden. Wir wollten diese Unabhängigkeit. Also ich bin eigentlich ein miserabler Manager und überhaupt kein Unternehmer. Wir hatten nur glücklicherweise so viele goldene Schallplatten gesammelt an der Wende, dass das alles immer gut gegangen ist. Aber, und ich bin auch nicht jemand, der gerne baut oder sonst was. Aber wir haben dieses Studio in dieser Größe, heute ist Europas eine der Europas größte Studiokomplex, für die künstlerische Freiheit erbaut vor 40 Jahren. Aber ich sage, wir müssen dann irgendwann mal vor 27 Jahren umgezogen damit. Und wir lieben das, dass wir hier alle technischen Möglichkeiten haben, die Musik so erklingen zu lassen, wie wir es eigentlich unserem Publikum vorspielen wollen. Und das ganz konkret zu werden jetzt für die Antenne Bayern Zuhörerinnen und Zuhörer. Eigentlich, was ist der Unterschied von unserer Aufnahmephilosophie in der Studio seit 40 Jahren von Mainstream? Der Unterschied ist, wir haben hier die Möglichkeit, eine handgeschriebene, mit der Fülle geschriebene, handgeschriebene Liebesbrief von unserem Publikum zu schreiben und nicht in SMS. Und deshalb ist der viele Röhrengeräte und Analoggeräte dazu und der große Bösendorfer, Riesenaufnahme drauf, der Riesenmischpult, der immer das alle zwei, drei Jahre ausgetauscht wird auf das neue Modell. Es ist deshalb, weil wir das wirklich der allerhöchste Tonqualität liefern wollen und sollte das nicht nur aus New York und aus London und aus Los Angeles, sondern sehr wohl vom Starnberger See kommen.
So ist es.
Also Richie hier oder für Collins und alle hier. Ne?
Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, weil ich dürfte ja schon ein paar Mal bei dir sein und es ist immer so wahnsinnig beeindruckend. Nicht nur hier die Regie, sondern auch die Studioräume sind unglaublich groß. Und wer war denn alles und wer hat denn alles bei Red Rock eingespielt bei dir?
Also das würde ich schon fast schon auf Kategorien aufteilen. Also die Weltstars wie Chaka Khan oder Lionel Richie oder Phil Collins und Joshua Caddison, ein großer Amerikaner. Aber dann der große Rockstars, also Toto, Jerry Rotar, Supertramp, Emerson, Lake & Palmer, Manfred Mann, also die Legenden bilden die Ikonen. Natürlich der große Jazzer wie Randy Brecker, Michael Brecker, Aldi Mola, Mike Stern, Bill Evans. Also dann natürlich Anthony Jackson oder viele. Natürlich auch viele deutsche Stars waren hier, also von David Garrett, Richard Brunner, Peter Maffay, Udo Lindenberg, also viele, die maßgeblich also neue Ohren oder Aufmerksamkeit zurecht verdient haben. Aber auch, ich hatte das große Glück, Jennifer Rush noch in der Background Core, als noch sie Heidi Stern hieß, in Patrick Gammon. Patrick Gammon war der Hermann-Spieler von Tina Turner in einer Club entdeckt zu dürfen in München. Also natürlich Jennifer ist auch. Viele Amerikaner, viele Engländer und jetzt lasst uns über die englische Verbindung unserer Sportstudio sprechen. Das sind natürlich Howard Jones, das ist Nick Kershaw, das ist Cutting Crew mit Nick Vanney, das ist Mitch Ure mit Ultravox. Also das ist auch die ganze britische. Und natürlich die ganz großen Rock-Ikonen wie Jack Bruce oder Gott hab ihn selig, der nicht mehr unter uns ist, oder von Cream oder John Lord von Deep Purple. Das ist eine sehr breite, und natürlich darf man das auch nicht vergessen, dadurch, dass das Streaming also ziemlich vieles kaputt gemacht hat im Rockbereich, das Album Kultur und wir haben also sehr rechtzeitig, also das Studio auch, dass diese Größenordnung so erfolgreich betreiben können, mit Filmmusik angefangen und auch der Klangästhetik für Elektromobilität entwickelt. Also wir nutzen dann diese musikalische Handwerk auch für andere Bereiche, auch für Fernseh, Titelmelodien und. Und das hat uns immer diese Unabhängigkeit gesichert, dass wir musikalisch so Rock können könnten, wie wir rocken wollten. Also das und ohne dass jetzt jemals, ich hätte jetzt bei so einem Interview sagen müssen, ja, weißt du, wir hätten es gerne gemacht, aber wir hätten nicht die Mittel dafür oder wir hätten es nicht gedürft. Also wir haben diese totale Unabhängigkeit seit 40 Jahren und das ist sehr schön so.
Und das ist ja wirklich was Außergewöhnliches, denn wenn man sich so in der Musikszene ein bisschen auskennt, dann weiß man ja, dass der Süden Deutschlands und München, ja gerade so in den 70er, 80er Jahren gab es ja ganz, ganz viele große Studios. Gibt es legendäre Studio auch am Arabella Park, wo Freddie Mercury und Queen eingespielt haben. Wenn man ins Jahr 2022 oder 23 schaut, dann sieht man, dass es bei den ganz großen Studios meines Wissens eigentlich euch gibt. Was ist so dein Geheimrezept, dass man, warum seid ihr so lange so erfolgreich? Ist es, sage ich mal in Anführungszeichen, nur die gute Qualität oder ist es auch diese familiäre Atmosphäre? Also wie gesagt, ich war ja schon ein paar Mal bei dir und da ist man ja, wenn man reinkommt, gleich ein Familienmitglied.
Also so ist es. Ich glaube, der Geheimnis ist so, und für unsere Rockantenne, von Nord bis Süd, von Süd bis Nord, ist es wichtig, wirklich das, was du angesprochen hast, also in der Tiefe zu erfahren und vorzustellen. Nach Los Angeles, New York und London, München war der viertgrößte Rockstadt. Also es ist heute kaum vorstellbar. Aber Mitte der 70er, als ich als illegaler Einwanderer, als asylsuchender Flüchtling, ohne ein Wort Deutsch gesprochen zu haben, hierher kam, oh mein Gott, hier waren die Stones, hier waren die Purple, hier war Elton John, hier war ein Queen, Freddie Mercury lebte sogar hier, Donna Summer, also und 40 legendäre Studios, das ist ein Wahnsinn. Und davon ist leider ist es tatsächlich nur unser übrig geblieben. Also und was der Geheimnis ist dahinter, ich glaube, dass wir uns nie wirklich als eine Münchner oder süddeutsche Studio uns begriffen haben, sondern wir haben immer uns als Teil der Los Angeles, London, New York, Viereck hier in München, also wir haben immer gesagt, okay, wir müssen so gut sein, dass alleine Richie in Los Angeles in den Flieger steigt und zu uns fliegt. Oder Phil Collins einfach mal aus London zu uns fliegt. Und das ist einfach eine Selbstverständlichkeit geworden unter den amerikanischen und englischen Künstlern, das zu uns zu kommen. Und das ist so geblieben, weil wir haben immer nach dem ganz einfachen Motto gearbeitet. Jeden Tag müssen wir ein klein wenig besser werden als einen Tag davor. Und das habe ich gelernt als ganz, ganz junger Musiker in der Konservatorium. Da mein erster Professor sagte, Junge, also das, dein Job ist nichts anderes hier, jeden Tag so hart zu üben und an deiner Musikalität zu arbeiten, dass jeden Tag ein besseres Song schreibst und jeden Tag ein besserer Spieler, Musiker bist als einen Tag davor. Und das haben wir eigentlich für das Studio übersetzt. Und wir versuchen hier immer in sämtliche Bereiche immer besser zu sein und jeden Tag. Und wir haben tatsächlich eine sehr familiäre Atmosphäre. Und danke, dass du es auch so empfunden hast. Also sehr schön, deine Reflexion. Und das ist so also wichtig und das total kosmopolitisch. Also hier ist es komplett egal, wer woher kommt und in welcher Kirche geht. Wir sind hier Menschen. Das Einzige Wichtige ist es die Achtsamkeit, die Menschlichkeit, der respektvolle, tolerante Umgang miteinander und dass wir haben schon sehr, sehr früh und ich sage 70er, also wo es noch nicht so in der Mitte der Gesellschaft das angekommen ist, vertreten, dass Musik muss gewisse Weltanschauungen der Menschlichkeit und muss klar Farbe bekennen. Und es ist nicht politisch, sondern menschlich ist es. Also das war man gegen Rassismus, gegen Antisemitismus, gegen Frauenfeindlichkeit, gegen Homophobie Stellung bezieht. Das ist eine Selbstverständlichkeit und das haben wir schon in den 70er Jahren so gesagt. Also hier sind einfach, unsere Arme ist für jeder auch wichtige Mensch offen. Und das ist, ich habe auch immer gesagt, dass das, wir müssen eine gemeinsame musikalische Wertekanon, eine Wertegemeinschaft bilden. Und auf diese Wertegemeinschaft können wir was Besonderes und aufbauen, was in der ganzen Welt zu Hause ist, in dem Herzen der Musiker und der Künstler und die gerne zu uns kommen.
Und das ist euch gelungen. Vielleicht ist das auch wirklich Teil dieses Erfolgsrezeptes, dass du ja, und das sieht man ja sofort, nicht nur beruflich, sondern auch in deiner Seele trägst. Und das ist sehr, sehr schön. Lass uns ganz kurz, bevor wir über die Soulmate sprechen, sogar noch in die Zeit vor Red Rock zurückspringen. Du hast zwei wichtige Sachen angesprochen und tatsächlich habe ich dich auch noch nie gefragt. Ja, also du hast angesprochen, du hast eine klassische Musikausbildung und du hast angesprochen, du bist als Flüchtling nach Deutschland gekommen. Wie bist du denn eigentlich auf die Idee gekommen zu sagen, ich wechsle von der aktiven Musik zumindest teilweise rüber und coache und produziere und gründe ein Studio? Wie ist die Idee damals entstanden?
Das hat nur damit zu tun, dass wir diese musikalische Freiheit haben wollten als Musikmacher. Und damals, vor 40 Jahren, waren noch die Plattenindustrie stark und die mischten sich stark ein. Die waren noch mächtig. Und deshalb ist es sehr wichtig gewesen, salopp gesagt, sich loszuwerden. Die Unabhängigkeit. Das war der eine Aspekt. Der andere war ein sehr persönlicher Aspekt, dass ich gesagt habe, wenn ich jetzt ununterbrochen auf Tour bin und ich aber eine Familie gründen möchte und Wunschkinder sollten Traumkinder werden, dann muss ich also irgendwie in der Nähe sein. Wir wohnen hier 1,5 Kilometer vom Studio am See und ich konnte dann meine Kinder in der Früh um 7:45 also mit dem Kanu dann zu Kindergarten und später zu Schule und dann später zu Gymnasium paddeln und dann um eben halt kurz nach 8 schon im Studio sein und dann da konnten sie innerhalb von der Schule halt nicht nach Hause, sondern gleich ins Studio. Die haben alle Weltstars hier erlebt, also die sind einfach so aufgewachsen und das war für mich eine ganz wichtige Sache. Als Vater schulde ich meine Kinder tiefer Wurzeln und starke Flügel. Das konnte ich in dieser Konfiguration super gut machen.
Wahnsinn. Okay, also du bist, finde ich immer wieder sehr beeindruckend, ein wahnsinniger Wertemensch, privat wie beruflich. Und das ist toll zu sehen in unserer Zeit, wenn ich das einfach mal so als Kompliment dir rüberspielen darf, auch wenn wir schon so oft miteinander gesprochen haben.
Danke dir, dass du sagst, aber ich glaube, das ist die Zeit, diese schwermütige Zeit, gibt uns auch vor, dass wir das mehr als je zuvor auf unsere Werte besinnen müssen.
Absolut, absolut. Das ist schon ein guter Neujahrsgruß.
Danke.
Und dann ist es natürlich naheliegend, wir haben gesehen, mit wem du alles gearbeitet hast, dass man das Ganze auch noch weiter spinnt und 10 Jahre später sind die Manduki Soulmates gegründet worden, auch mit Wahnsinnskünstlern. Gib uns noch mal einen ganz kurzen Abriss für diejenigen, für die Hörer und Hörerinnen und User, die es vielleicht noch nicht so tief eingetaucht sind, was ich mir nicht vorstellen kann, in die Soulmates. Wer ist da alles so mit dabei gewesen in den letzten 3 Jahrzehnten oder ist dabei?
Also verlassen hat der Band noch niemand, außer dass jetzt leider Gottes vom Erde zu Himmel gewechselt hatte. Und es war wirklich so, dass als ich als Flüchtling, als illegaler Einwanderer hier in einer Zentrallage für Asylbewerber aufschlug, hat mich der Beamte gefragt, also was ich hier so werden möchte, also auf Englisch natürlich. Und dann habe ich gesagt, ich bin gekommen, weil ich möchte British Prog Rock wie Jeff Lothal verschmelzen mit amerikanischer Fusion Jazz wie Return to Forever. Und ich bin hierher gekommen, weil ich möchte gerne mit Ian Anderson von Jeff Lothal und Jack Bruce von Cream und mit Aldi Meola zusammen musizieren. Da hat mich der Beamte ganz großen Augen angeschaut und hat es brav aufgeschrieben in meinem Asylantrag. Steht auch drin so. Hat ARD mal einen Film über mich gedreht und dann haben sie es auch abgefilmt. Es steht in meinem Asylantrag, dass ich mit diesen 3 großartigen Musiker spielen möchte. Das war 1975. Und das ist halt so, dass diese Idee, dass man britischer Progrock in der Komplexität der Komposition, der Produktion, der gesellschaftlich relevanten poetischen Texte, das war für mich immer so. Gerrit, yes, King Crimson für Genesis, Traffic. Also das war für mich also Emerson, Lincoln, Palmer. Also es war der absolute Maßstab für mich als Teenager damals. Aber ich vermisste diese Virtuosität von Aldi Meola oder Randy Brecker, Mike Stern. Also ich wollte das Ganze irgendwie mergen und mit der großartigen Gesangskunst von Chris Thompson, von Manfred Mann oder Bobby Kimball von Toto. Also ich hatte das im sozusagen als Teenager als Vision. Und als wir vor 30 Jahren exakt mit der Besetzung gegründet haben, wie ich in das Asylantrag im Lager dann vorgegeben habe. Also Ian Anderson von Chattertal und Jack Bruce von Cream, dann kam halt Bobby Kimball vom Toto dazu und Dave Clear Thomas von Bazzo Dantes und John Halver von Supertramp und Greg Lake von Emerson, Lake and Palmer, John Lord von Deep Purple und Tony Carey von Richard Blackmore's Rainbow und dann natürlich Chris Thompson von Everyman sowieso. Also das und das wuchs und wuchs, weil dann kamen dann Jesse, Bill Evans und Randy Brecker, Michael Brecker, Mike Stern, Aldi Meola dazu. Und dass diese Idee, das beide zu fusionieren und eine Art neue, sei ganz bewusst gesellschaftlich relevante Rockmusik so zu spielen, dass also diese unfassbare Virtuosität, diese Jazz-Fusion-Spieler auch mit dabei ist, das hat das einfach so ergeben. Und dann arbeiten lieben wir das. Und das jetzt gerade bei der Rockantenne-Fans zu sagen, also hier am Starnberger See sind wir wie eine Hippie-Gemeinschaft. Wir kommen dann immer wieder zusammen, wir wohnen hier zusammen, wir kochen zusammen, wir reden. Und dann werden die Noten dann geschrieben und ausgeteilt und dann gehen wir raus und dann spielen wir. Und sehr häufig, was sie hört dann auf den Platten, ist dann die First Takes. Also weil wir proben dann nicht wirklich, sondern wir besprechen am Klavier und Akustikgitarre sehr häufig, wie das dann klingen sollte. Und dann, also wir spielen uns nicht leer sozusagen, sondern okay, vielleicht, wie wäre es vielleicht doch nicht 8, sondern 16 Takte hier bei der Modulation hier und so. Und übernimmst du das dort und dann. Und wenn wir dann gemeinsam loslegen, dann ist es so frisch. Und das ist ganz wichtig. Und jetzt noch ein weiteres berufliches Geheimnis zu verraten hier. Wir nehmen das analog auf. Also wir leben alle in der digitalen Welt. Das ist klar, logisch, aber wir machen auch alles andere digital. Aber so, es ist eine analoge Aufnahme. Da sind diese wunderbaren 2 Zoll 24-Spur Studer-Maschinen wieder eingemessen. Und dann hier sind die Fairchild-Kompressoren an und so. Also alles mit Röhrengeräte und das ist eine große Bösendorfer. Und hier stehen also endliche Marshall-Türme. Also das ist, dann ist es genau so Rock, wie eigentlich Rock sein muss, unverfälscht und ohne Plugins.
Wenn man die so zuhört, lieber Leslie, dann muss man sagen, oder kommt man zu der Schlussfolgerung, und ich hoffe, du bestätigst mir das, du bist als Flüchtling nach Deutschland gekommen mit einem Traum und jetzt nach 3 und 4 Jahrzehnten bei den Jubiläen kann man sagen, du lebst den Traum, oder?
Ja, das hat mein Vater mir vorgegeben, als er starb. Ich war 16 und er sagte an sein Sterbebett, mein Sohn, das Schlimmste daran, dass ich jetzt gehen muss, dass ich meine Enkelkinder nie kennenlernen werde. Und da muss mir versprechen, dass meine Enkelkinder nie zensierte Zeitungen lesen müssen. Dann sagte ich zu meinem Vater, aber Vater, da ist aber der eiserne Vorhang. Und sagte zu mir ganz, also mit so mehr oder minder eine seiner letzten Atemzüge, sagte, der eiserne Vorhang ist nichts für dich, mein Sohn. Du musst gehen und lebe deine Träume und träum nicht dein Leben. Also hat es mir einfach knallhart vorgegeben, hat immer damals gesagt, gegen die Diktatur gibt es nur eine wirkliche Waffe, das ist und Gegenmittel, das ist Lernen, Lernen, Lernen und Bildung. Und so bin ich aufgewachsen und Psychologen sagen, ich hätte eine schreckliche Kindheit, weil ich unter Leistungsdruck meines Vaters stand. Das ist absoluter Quatsch. Mein Vater hat nur gesagt, wenn du in Freiheit leben möchtest und in einer Diktatur aufgewachsen bist, dann ist das einzige Möglichkeit, dass du dich auf eine Flucht vorbereitest und das ist für dich Bildung, mein Sohn. Also das so war halt meine Prädestination und das waren die väterlichen Vorgaben und ich folge das bis heute.
Ein Mann, der auf seinen Vater hört und so viel draus gemacht hat. Leslie, du hast mit, also bei den Soulmates und auch drumherum, du hast mit so vielen, also eigentlich alle Champions League Musiker zusammengearbeitet. Wenn du so in die 4 Dekaden zurückschaust, ich weiß, das ist eine schwierige Frage, weil alle Champions League sind, aber was sind so 2, 3 Highlights, wen kannst du benennen, wo du sagst, der hat mich besonders beeindruckt durch sein Spiel oder durch seine Art oder durch seine Herangehensweise? Gab es da jemanden?
Also es gab, ich meine, wir könnten jetzt ungefähr 10 Stunden, also diese Highlights aufzählen und ich garantiere dir, von Hamburg bis München, alle deine Zuhörer und Zuhörer würden sagen, wow, also bitte jetzt nicht aufhören, weil bitte noch weiter. Insofern, du hast mich jetzt tatsächlich in eine sehr schwierige Lage manövriert, weil was greife ich heraus? Aber jetzt, ich möchte ganz gerne berührende Momente vielleicht. Also meine letzte Aufnahme und irgendwann nochmal sagt er die Maula, wir vermissen Captain Jack. Also er ist schon damals von uns gegangen und wir haben Jack Bruce wahnsinnig vermisst und in diese ganze, er war immer der Spaßvogel, also Schotte natürlich, also neben Ian Anderson, also auch Schotte, also immer dieser schwarze Humor und Ironie. Und dann habe ich meine junger Toningenieur gebeten, pass auf, geht ihr mal in ein Analogarchiv und such alles zusammen, was Jack jemals als Outtake, also quasi, was wir nie verwendet haben, gespielt. Und dann nächsten Tag, also haben wir das ein bisschen so gemeinsam angehört und was Jack gesungen und Bass gespielt hat, davon haben wir was zusammengestellt und wir haben das zuspielen lassen, wir haben uns in den Kreis gesetzt, eine Kerze angezündet, ein Foto von Jack dahingestellt und so gespielt alle miteinander. Und das ist so, wir sind wirklich eine Familie geworden. Also da, ich habe neulich mal gerade wegen der 30. Jubiläum Fotos durchgeschaut. Also wie Jack mit seiner Kinder und Ian Anderson mit seiner Kinder und meiner Kinder. Das ist also schon eine echte Gemeinschaft, die auch wirklich sehr viel Emotionales und miteinander geteilt hat eine ganze Zeit. Und das ist einfach eine wunderbare. Und jetzt fragst du mich natürlich, welche musikalische Highlights. Also dann sage ich, was gab es da so? Mal eine Besetzung, wir haben 50 Jahre Rockmusik gefeiert vor 18 Jahren und wir haben dann kurzzeitig entschlossen, einige Klassiker zu spielen und jetzt mache ich jetzt für dich eine, wir haben das Jubiläum und mache ich jetzt dir ein Geschenk und es gibt eine Reihe von Aufnahmen, die wir im Archiv haben, die wir nie veröffentlicht haben. Das nämlich, wir haben etliche Klassiker, also absolut, also zum Beispiel in Amerika, jeder weiß, also der amerikanische Hymne ist der bekannteste Melodie und der zweitbekannteste ist Smoke on the Water. Mhm. Und jeder kennt die Geschichte von Smoke on the Water, dass Frank Zappa spielt im Montreux Casino, irgendein Volldepp mit dem Feuerwerk zündet es an, der Casino mitten im Konzert brennt nieder, also die müssen natürlich alle flüchten, Publikum wie Band, und die Purple nehmen in Mountain View Studio auf, wo ich auch viel gearbeitet habe, Freddie Mercury und viele, und die kommen aus der Studio und sehen das Smoke on the Water, also weil der Rauch dann saß auf dem Wasser von dem Genfer See. Und wir haben dann zum Beispiel eine Aufnahme, die eigentlich so der Proben entstand, John Lord am Hammond von Deep Purple, Manfred mit dem Synthesizer, Peter Frampton mit der Gitarre, Steve Lukather Gitarre, Jack Bruce am Bass, Ian Anderson spielt Flöte, diese berühmte Figur mit der Flöte und Bobby Kimball und Chris Thompson singen es. Also das gibt's, also gibt's so Momente, wo wir halt nicht eigene Sachen gespielt haben, sondern einfach nur mal aus Fun. Oder wir haben eine Albumvorstellung 2002 nicht geplant zu spielen. Wir haben nur das Album vorgestellt, wir hatten Journalisten da. Und da war in diesem Restaurant eine Bandanlage aufgebaut. Also denn normalerweise jeden anderen Tag hat er so ein Band da gespielt. Und Jack Bruce ging dann auf der Bühne. Doch völlig ungeplant. Und hat das, der Bass, der da lag, einfach mal, und hat einfach angefangen. Und da sind wir alle auf der Bühne und dieser arme Musiker, die nicht anwesend waren, der wusste gar nicht, was mit deren Instrument der geschieht. Auch Steve Lukather und Bobby Kimball und die Ian Anderson und alle. Und wir haben diese Instrumente einfach genommen. Und alle unsere Gäste, ich glaube, 200 Gäste, standen und haben angefangen, Klassiker zu spielen. Zum Beispiel in dieser Besetzung Sunshine of Your Love von Cream, der wiederum so aufgenommen wurde, dieser unglaubliche Cream-Klassiker, damals mit Ginger Baker und Jack Bruce und Eric Clapton, dass eigentlich der Schlüssel vom Studio von Hausmeister geklaut werden müsste, weil der Plattenfirma gesagt hat, so ein scheiß Nummer dürft ihr nicht aufnehmen. Und deshalb haben wir auch das Studio damals gebaut, weil wer möchte mir nochmal einmal gesagt haben, dass ich das falsche Nummer nicht aufnehmen möchte? Und das war Sascha, oder? Das hat eine Plattenfirma verbieten wollen. Also das hatte, wenn der Jack Bruce damals diese Schlüssel von der Hausmeister nicht mitgenommen hätte, das gäbe es dieser Song nicht. Also das hat mir übrigens Eric Clapton erzählt bei der Beerdigung von Jack Bruce. Und jetzt, wie der Zusammenhalt ist das jetzt auch mal so, ja, wir waren bei der Leichenschmaus von Jack und alle total betroffen und es war irgendwann spät in der Nacht in London und dann klingelt Mitternacht mein Telefon und Quincy Jones war dran und sagte, Leslie, du hast jetzt ein Problem, du hast keinen Bassisten, weil er spielt jetzt mit Jimi Hendrix im Himmel. Und er gesagt, aber komm nächste Woche nach New York, ich möchte dir deinen neuen Bassisten vorstellen, ist Richard Bona. Und so ist Richard unser Bassist geworden.
Wahnsinn. Du bist ein wandelndes Rocklexikon. Es ist ein Traum für jeden Classic Rock Fan, dir zuzuhören. Ich weiß, dass unsere Community, die ist mit Sicherheit, die lauscht dir einfach, wie du erzählst. Lass uns noch kurz über die Zukunft sprechen. 2023, Jubiläum der Soulmates. Ich erinnere mich, ich war mal in Budapest. Das war auch ein, glaube ich, ein Jubiläum oder eine Neuveröffentlichung. So weiß ich. Also du hast immer was geplant. Was ist geplant für 23?
Ja, also wir haben den Kalender total voll. Also es gibt ein neues Album, woran wir jetzt gerade arbeiten. Und ich bin am Schreiben und im März, April sind alle Jungs hier. Also die werden das Frühjahr hier am Starnberger See erleben. Es gibt schon viele E-Mails darüber, wann wird der Biergarten eröffnet. Also dass bitte der Session so legen, dass wir da mittags im Biergarten sein können und alle miteinander Kanu fahren. Also das ist auch, also ihr merkt ja so, bei Somix ist ja der Spaßfaktor ist auch ein Teil des Aufnahmeprozesses. Also wir auf jeden Fall denken wir, Ende Mai sind wir fertig damit und so, dass wir im September das veröffentlichen können. Es gibt auch schon einen Titel, A Memory of My Future. Und dann wir gehen eigentlich, werden wir in Amerika spielen im August, dann kommen Ende August zurück und dann werden wir in Budapest auch spielen und dann am 1. fangen wir in Hamburg, 1. September, 2. September ist in Berlin, 3. September ist in München, also wir werden dann da richtiges neue Album dann vorstellen und wir freuen uns wahnsinnig auf die deutsche Konzerte. Wir werden sicherlich dann über Rockantenne euch noch vieles erzählen und dann
über neue Songs.
Auf Papier sind sie schon alle da ich muss noch einiges schreiben. Das werden wir dann wahrscheinlich im Februar. Wir treffen uns bei der Grammys. Also die Band hat zusammen 35. Also und da gibt's immer wieder neue Grammy-Nominierungen. Also am 5. Februar treffen wir uns alle in Los Angeles, aber dann noch nicht zum Arbeiten, sondern ein bisschen so Get Together. Muss da neue Jahr dann besprechen und dann legen wir los.
Wahnsinn. Wir freuen uns sehr und du hast schon gesagt, Rockantenne und die Soulmates, wir sind ja auch Partner, auch in der Vergangenheit gewesen. Insofern freuen wir uns natürlich auch speziell auf die Konzerte in Hamburg und München. Das sind ja so unsere Rock-Cities von vielen. Und lieber Leslie, tausend Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für dieses Zoom-Interview. Ich wünsche dir, den Soulmates, deiner Familie, allen nur das Allerbeste für 2023 und für die Zukunft. Und wir freuen uns einfach auf das, was da kommt.
Vielen herzlichen Dank und ich wünsche jetzt dir persönlich, deine Familie, aber auch alle, die uns jetzt zugehört haben, einfach ein besseres Jahr nächstes Jahr. Also möge uns der Friede wiederkehren und diese aus der Anker geflogene Welt wieder sich ein bisschen stabilisieren. Lass uns alle darauf besinnen, wie wir das Leben als Teenager betrachtet hatten. Weil dann waren wir noch ohne diese Tageszwänge, ohne diese Rationalität. Und deshalb heißt auch unser aktuelles Album noch Utopia für Realist. Lass uns eine Utopie der Menschlichkeit, der Achtsamkeit, des respektvollen Miteinander, ohne Rassismus, also ohne Ausgrenzungen, einfach aber miteinander diese Werte leben. Und dann wird es eine Utopia für Realist. Also und damit möchte ich gerne allen eine wunderbare Zeit wünschen und wir sehen uns nächstes Jahr.
Wir hoffen, diese Folge hat euch gefallen. Wenn ihr mehr von den Bands von daheim hören wollt, abonniert einfach unseren Podcast. Rockantenne Heimatklänge. Damit seid ihr immer bestens informiert über die Bands aus eurer Nachbarschaft. Wir freuen uns natürlich auch über eure Meinung. Schreibt uns immer gerne eine Bewertung. Das komplette Rockantenne-Podcast-Universum findet ihr auf einen Klick auf rockantenne.de/podcasts. Wir sagen Danke und bis zum nächsten Mal bei Rockantenne Heimatklänge.